Hallo, herzlich willkommen, Sahnehäubchen. Das ist euer Podcast über das Dies und Das aus der Welt der Pferde- und Hundeosteopathie, dem Mensch- und Mutti-Sein, der Gesundheit, vielleicht auch dem Garten. Ein Podcast für all diejenigen, die noch nicht genug Hirnsausen haben und die verrückten Ursache-Folgeketten nachhängen. Aber vor allen Dingen für diejenigen, die mich motiviert haben, Gedanken zu archivieren und zu vertonen. Für alle, die sich berieseln lassen mögen, ohne nachzuvollziehen, wo hat der Satz angefangen und wann hört er endlich wieder auf. Natürlich sind alle Angaben ohne Gewähr, keine Garantie und keine Rücknahme, kein richtig und kein falsch. Viel Spaß beim Hören. Hallo zusammen. Heute ist wieder ein Sahnehäubchentag. Es strömt draußen, es platscht nur so vom Himmel. Ich habe die Schubkarre zur Seite gestellt und bin ein bisschen in mich gegangen mit meiner Tasse Kaffee. Die Kaffeemaschine ist schon mittlerweile wieder aus und habe nachgedacht, worüber ich diese nächste Episode denn sprechen möchte. Ich hatte zu viel Zeit, um Ideen in meinem Kopf zu entwickeln und zu wenig sitzende Zeit vor dem Mikrofon, um sie aus meinem Kopf herauszuziehen. Und nun sitze ich hier und habe lange hin und her gedacht, welches der Themen in meinem Kopf ich als erstes beleuchten möchte. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ich schon in einer der allerersten Episoden beziehungsweise in der Sahnehäubchen-Beschreibung ja auch von mir gebe, dass das auch was ist von Garten und Osteopathie, aber auch vom Mutti-Sein. Und darum geht es heute. Also für diejenigen, die gar nicht Mutti interessiert sind und die nicht durch dieses Thema Mutter zu sein betroffen sind und für diejenigen, die sich das auch nicht antun möchten, weil sie gar keine Kontakt- und Berührungspunkte dazu haben, dann schaltet ihr einfach in der nächsten Episode wieder dazu und lasst diese einfach mal aus, denn die spreche ich jetzt für alle Mütter. Vor allen Dingen unter der Idee, dass ich bin ja keine Volksstudierende und auch nicht philosophisch tätig in diesem Sinne, aber ich glaube, da interessante Beobachtungen gemacht zu haben, insbesondere eben unter Müttern. Gleichzeitig ist das ein Riesenthema, das wisst ihr alle, die jetzt an diesem Punkt noch hier zuhören und nicht auf die nächste Episode warten oder sich in einen anderen Podcast reinziehen. Gleichzeitig wisst ihr alle, dass das auch ein Thema ist, wenn wir so das Radio aufmachen oder Social Media, dann kommt sowas wie Gender Pay App oder Gleichberechtigung oder Feminismus oder ja, Würde und Rechte von Frauen, Müttern, Schrägstrich. Und das ist mir schon durchaus bewusst, dass dieses Thema auch größer angegangen wird und das halte ich auch für dringend nötig. Gleichzeitig möchte ich jetzt aus der eigenen Schürzentasche berichten, wie sich das eben unter Müttern, wie wir letztlich auch, und darauf will ich hinaus, auch im Kleinen dazu beitragen können, dass zumindest der Kosmos, in dem wir mit Müttern umgehen, mit uns selbst eventuell als Mutter oder eben auch mit anderen Müttern umgehen, dass wir durchaus ja in der Lage sind, unsere Gedanken zu ändern und daran mitzuwirken, wie sich Mütter eben fühlen. Und ich möchte euch hier ein Schlagwort oder eine Schlagworterzählung dazu geben, die mir damals so, als ich noch sehr, sehr unsicher war und junge Mutter war und ständig vor diesem Thema gestrauchelt habe, wer bin ich? Wer bin ich eigentlich ohne die Kinder gewesen? Und wer bin ich eigentlich, seitdem ich zwei Mädchen bekommen habe? Wie ist meine Rolle? Für was bin ich da? Wo sind meine Werte? Und ich habe nie gedacht, soll das jetzt alles gewesen sein, weil ich mich sehr erfüllt gefühlt habe. Gleichzeitig aber auch gespürt habe, dass ein riesiger, großer Druck schon in der ersten Krabbel-Kinder-Baby-Massage-Gruppe, Nackt-Krabbel, B-Kip, Babyschwimmen und so weiter in diesen Formaten, dass da schon ganz viele Drucksituationen entstanden sind, denen ich mich ausgesetzt gefühlt habe, die nicht zwangsläufig von meiner Umgebung so gestaltet worden sind, die ich so wahrgenommen habe. Das ist auch etwas, was wir immer wieder oder wo wir immer wieder festhängen und auch sagen müssen, das, was ich wahrnehme und das, was ich glaube, was ist, muss nicht immer der Wahrheit von anderen entsprechen. So kann ich ja nur wahrnehmen, worauf ich mich trainiert habe, was mir in meinem Leben so erfahren ist. Das werde ich mit Erfahrungswerten dann irgendwie vergleichen, rückkoppeln und dann meine Schlussfolgerungen daraus ziehen. Ob mich jemand argwöhnisch angeguckt hat oder mir jemand den Eindruck vermittelt hat, wie, du bist jetzt nur noch Mutter, dafür hast du doch nicht so und so lange deine Ausbildungen gemacht. Das ist wiederum ein ganz anderer Punkt. Also am Ende des Tages kann ich natürlich immer nur hier darstellen, wie ich Dinge wahrgenommen habe und wie ich sie nur wahrnehmen konnte, weil das aus meinem Kontext heraus so entstanden ist. Ich nehme an, ihr wisst jetzt, wie ich das meine. Möglicherweise haben andere, die mir vermittelt haben, dass mein Leben als reine Mutter gar nicht die vollständige Vollständigkeit hat und dass man als Frau doch nicht so lange studiert hat, um dann als Mutter vor dem Herd zu enden. Das nicht anzunehmen war damals schwierig. Ich fand es überhaupt super, super schwierig, als junge Mutter mir nicht tausend Dinge anzunehmen, auch Probleme von anderen und andere Dinge, weil wir auf der einen Seite durch die Geburt und durch diese wahnsinnige Liebe, die wir so auf uns zu oder die so auf uns zudonnert, wenn wir Kinder geboren haben, dass wir gleichzeitig allerdings diese Flut von Gefühlen, die uns plötzlich überrennt, allerdings dann auch aus der Umgebung akquirieren können, die wir dann schlecht von unseren eigenen, von unserem eigenen System trennen können. Also ich fand es damals unheimlich schwierig, noch viel, viel schwieriger als vor den Kindern Nein zu sagen oder mich abzugrenzen. Und selbst das Argument, nein, ich kann jetzt nicht, ich habe ja zwei kleine Kinder, ist tatsächlich ein Ding gewesen, das mir unheimlich schwierig gewesen ist, durchzuziehen, obwohl ich wusste, dass das, was jetzt zählt, für meine beiden kleinen Kinder da zu sein. Und trotzdem ist es mir so schwer gefallen, aus diesem Sog und Strudel von Erwartungshaltung, von Meinungen der Außenwelt, von einfachen Sätzen, die jemand so dahin gesagt hat und vielleicht gar nicht vollständig so gemeint oder gar dahinter gestanden hat, von Volksmundweisheiten, von so Dingen, wie die Gesellschaft eben uns global, also auch der Nachbar, auch die beste Freundin, auch die eigene Verwandtschaft, die vielleicht eine Erwartungshaltung hat, die sie so lapidar dahin sagt, möglicherweise selber gar nicht tief durchdrungen hat, aber weil es so etabliert und im Volksmund ist, sagt man das halt. Ich formuliere das hier an der Stelle ein bisschen absichtlich provokant, auch wenn ich ja sonst versuche, auf amtssprachige und dadurch auch in Teilen gewaltvolle Wörter wie Mann zu verzichten, die einfach verallgemeinern und keine Individualität zu lassen. Das wisst ihr, das kennt ihr aus meinem Podcast, dass ich versuche, diese Wörter zu meiden, auch wenn es mir nicht immer gelingt, so meide ich sie generell. Hier setze ich sie jetzt ein bisschen absichtlich provokant ein, weil ich glaube oder ich an mir erfahren habe. Und das darf für euch natürlich völlig anders sein. Ich möchte es trotzdem teilen. Dafür habe ich ja meinen Podcast hier erschaffen, dass ich einfach labern kann und teilen kann und euch anregen kann, euch eigene Gedanken dazu machen. Nicht meine zu kopieren, aber euch anzuregen, diese Themen. Oder dieses Thema ist auch in der Welt und es ist ein Thema, was mir sicherlich nicht mich alleine beschäftigt oder beschäftigt hat. Jetzt sind unsere Kinder schon größer und ich habe einfach jetzt mehr die Zeit, in Ruhe vormittags vor dem Mikrofon zu sitzen und mir diese Zeit zu nehmen und dafür ein bisschen schneller auszumisten oder Hausarbeiten zu verrichten, weil ich hier so gerne reinspreche. Und gleichzeitig hätte ich mir so sehr gewünscht, diese Ideen wären greifbar, aussprechbarer, tröstender, umarmender und verständnisvoller auch schon im Raum gewesen, als meine Kinder noch sehr klein waren. Denn da war ich tatsächlich sehr beeinflussbar, sehr vielen gemischten Gefühlen ausgesetzt, dieser wahnsinnig starken, überwältigenden Liebe, die so bedingungslos und so reizüberflutend auch wirken kann, die gleichzeitig auf demselben Markt aber auch völlig ausgenutzt wird im Sinne von, pass auf, tu nicht dies, sonst könnte dein Kind plötzlich sterben, tu nicht das, sonst kriegt's dies, tu nicht jenes, sonst entwickelt sich nicht gut, wie du hast keinen Mozart gehört, das ist aber gar nicht schlecht für die Gehirnentwicklung, wenn man das gehört hätte, aber nur im 20. Monat und so weiter und so fort. Also die auf der einen Seite wahnsinnig vergesellschaftet gesellschaftliche Angstmacherei und auf der anderen Seite die durchaus reizüberflutende und überfordernde, bedingungslose Liebe, die wir nach der Geburt von so kleinen, hilflosen, nesthockenden Wesen in uns spüren, die sind durchaus sehr paradox. Und ich habe den Eindruck, selbst in einem so krass entwickelten Sozialstaat wie Deutschland wird sehr, sehr viel, gerade im Bereich von Müttern für Müttern, mit Angst reagiert. Wie, hast du nicht den Schlafsack von dieser und jener Firma? Der ist aber doch gerade, also alle anderen nehme ich aber nicht, da könnte das Baby wirklich drin überhitzen. Und wie, dein Kind schläft bei dir im Bett, hast du keine Angst, dass du dich drauflegst? Wie, du stillst noch? Müsstest du nicht jetzt schon längst den und den Brei zugefüttert haben? Ich habe also sehr, sehr deutlich den Eindruck, dass auch unter Müttern so viel Verunsicherung und im ganzen System so viel Verunsicherung und so wenig Ruhe herrscht. Und gleichzeitig natürlich, ich bin nicht so verschwörungstheoretisch unterwegs, das dürftet ihr wissen, dank der anderen Podcasts, und möchte auch nicht zum Schwurbler werden. Gleichzeitig ist das schon rückblickend eine Geschichte, in der ich in vielen Dingen sehr gefangen war und mich jedes Mal, wenn ich nicht etwas gemacht habe, wie das System, die Industrie oder die PKIP-Gruppe oder die ganze Nachbarschaft es vorsieht, habe ich mich schlecht gefühlt, auch wenn mein Bauchgefühl und meine Intuition mir sagte, ja, es ist aber sehr richtig, dass mein Kind in meinem Bett schläft, denn mein Kind ist aus mir herausgekommen und mein Kind ist jetzt schon über 9 Monate mit mir zusammen durch die Gegend spaziert und wir waren so innig beieinander. Und auch da habe ich mich ja nicht einfach auf den platten Bauch gewälzt oder draufgeworfen. Auch da bin ich achtsam mit umgegangen. Warum sollte ich mich jetzt auf dieses Wesen nachts legen, wenn es bei mir in meinem Bett liegt? Dafür habe ich möglicherweise mütterliche Instinkte. Vielleicht habe ich sie auch nicht. Vielleicht ist das widerlegt. Fakt ist, ich habe mich nicht auf mein Kind draufgelegt und unsere Kinder sind groß geworden bis zu diesem Zeitpunkt und ich habe schwer damit gehadert, diese Ängste, die an jeder Straßenecke auf mich gelauert haben, einzusortieren und auch durchaus zwischendurch auszuhalten. Das schmälert jetzt die ganze Vergangenheit natürlich nicht und die wunderbare Kleinkindzeit unserer Kinder. Doch gleichzeitig wünsche ich mir so oft, wenn ich Müttern mit Babys und kleinen Kindern sehe, dass sie diese in einem so reich entwickelten First World Problem Land wie Deutschland, dass Mütter diese aus meiner Perspektive unnötigen Schikanen und Ängsten nicht mitmachen sollten, sondern dass sie mehr Verbündete, mehr gutmeinende Stimmen, mehr empathische, mehr verbindende, mehr zuhörende und mutmachende Stimmen in ihrem Umfeld bräuchten. Und das in Teilen super schwierig wird, dadurch, dass wir auch als Mütter nicht mehr auf dieses System von, ich nenne es jetzt einfach mal, Verbundenheit der Schwesternschaft von Müttern untereinander zurückgreifen können. Denn auch da haben sich Konkurrenzschaften entwickelt und jeder möchte letztlich am Ende des Tages es am besten oder richtig gemacht haben. Macht es eine Mutter anders als ich, aber ich möchte mein Konzept nicht aufgeben. Lautet das beste Mittel der Wahl, das Konzept der Mutter, die etwas macht, das ich nicht so machen würde, erstmal schlecht zu reden, wodurch mein eigenes Konzept, vielleicht das Kind nicht in meinem Bett schlafen zu lassen, sondern ein extra Kinderzimmer nett eingerichtet zu haben, in dem das Kind von der ersten Minute an alleine schläft, dieses Konzept für richtiger zu halten und das andere Konzept damit madig zu machen oder darin das Haar in der Suppe zu finden. Und ich bin jetzt nicht diejenige hier, die für euch ausdrücken wird, für junge Mütter, die sagen möchte, wenn du das machst, ist es richtig und wenn du das machst, ist es falsch. Das ist ja auch gar nicht das Konzept hier von Sahnehäubchen. Hier geht es nicht um richtig und falsch, sondern es geht darum, dass wir, bevor wir etwas verurteilen, und gerade in der Mutterschaft ist das super dramatisch aus meiner eigenen gemachten Erfahrung, bevor wir ein Konzept verurteilen, dass wir zunächst in uns reinfühlen und gucken, ob es sich irgendwie mit uns verbinden lässt. Ich nehme jetzt nochmal das Beispiel, das Kind schläft mit im eigenen Bett oder das Kind hat ein eigenes Kinderzimmer und wird schon früh seine Schlafzeit in seinem eigenen Zimmer getrennt von den Eltern verbringen. Dass ich persönlich für mich Argumente habe, warum unsere Kinder bei uns im Zimmer geschlafen haben und auch lange wir ein großes Familienbett gepflegt haben und aufgebaut hatten, dass es dafür Gründe gibt, dass es genauso berechtigt wie Gründe darin zu sehen, dass ein Kind in einem anderen Raum schläft. Und es ist erstmal sehr, sehr wichtig, dass wir anerkennen, in Deutschland werden Kinder in der Regel groß. Wie sie groß werden, mit wie viel Geborgenheit, Urvertrauen, Liebe, gutem Essen, gutem Schlaf, einer guten Umgebung, wie viel Bewegung, wie viel Licht, Luft, Freiheit und Betreuung eben in diesem Sinne, Wohlwollen für das Kind, können wir natürlich mitbestimmen, aber alles in allem müssen wir natürlich anerkennen, dass die Kinder prinzipiell hier grundsätzlich erstmal irgendwie groß werden. Und ich brauche Argumente, um mir mein Konzept zurechtzulegen oder auch das Konzept von anderen Müttern, die das völlig anders machen als ich, auch anzuerkennen und darin ihre Wertfindung oder ihre Gründe zu recherchieren. Gleichzeitig möchte ich natürlich mir nicht, und das war das, was ich immer so stark gespürt habe, das Gefühl, etwas anders zu machen bedeutet, es schlecht zu machen. Und da glaube ich, das wäre was, wo wir untereinander, unter Frauen und unter Müttern kräftig nachbessern könnten, nicht die Augenbrauen zu heben und so ein, sagen wir mal, wie meine Mädels sagen würden, bitchy, bombastic, criminal Side-Eye-Blick anzuwenden, wenn eine Mutter ihr Kind mit 10 Monaten eben immer noch stillt oder mit 18 oder mit 24 Monaten und da nicht auf dem deutschen Durchschnitts Spielplatz die Augenbrauen oder sich wissende Blicke untereinander zuzuwerfen, weil eine Mutter für sich ein anderes Konzept gefunden hat. Eine wird ihr Kind immer im Kinderwagen rumschieben, die andere wird es immer in der Trage tragen, im Tuch, weil sie da das Kind dichter bei sich hat. Und es gibt für beide Seiten Argumente, die das eine befürworten und auch das andere befürworten. Also erstmal einen Schritt zurückzutreten und nicht die Situation zu bewerten konkret, sondern vielleicht sich anzugucken, was funktioniert für die andere Person gut daran und wo könnte sie, wenn sie eine Empfehlung haben möchte, wo könnte ich ihr vielleicht eine gute Empfehlung geben, die sie allerdings nicht schlecht dastehen lässt und ihr das Gefühl gibt, so wie du es machst, kannst du machen, aber dann ist es halt doof. Und ihr das Gefühl nicht zu geben und gleichzeitig auch das Wissen unter Müttern weiter wachsen zu lassen. Denn das ist auch super, super wichtig, weil wir einfach nicht mehr diesen, und das war das, was ich gerade meinte mit dieser, sagen, nennen wir es einfach mal Schwesternschaft unter Müttern und gleichzeitig eben auch Verbündete zu haben, die es gut mit dir meinen und die sich nicht nur dank deiner Fehler erhabener fühlen möchten über dir. Ah, die stillt ja immer noch. Verstehe ich gar nicht. Also wir haben lange abgestillt. Also das würde ich ja nicht mal, die wird ja auch später ganz fürchterliche Hängetüten kriegen, wenn die so weiter vor sich hin stillt. Und. Also ihr könnt es euch vorstellen. Dieses Thema, also auch gerade das Thema Stillen, polarisiert unter Müttern wie kein weiteres. Und es gibt Argumente dafür und es gibt auch Argumente für Mütter, warum das mit dem Stillen nicht funktioniert hat, in ihr System nicht passt, in ihr Familienleben nicht passt, in ihre Persönlichkeit nicht passt. Das gibt mir aber nicht das Recht, das zu bewerten oder zu beurteilen. Ich habe zu all diesen Themen, die ich jetzt so genannt habe, relativ klare Stellungen und Haltungen, von denen ich sagen kann, wie ich das für mich umsetzen würde. Und heute würde ich nochmal Kinder bekommen mit ganz viel mehr Rückgrat und mit ganz viel gelasseneren, breiten Schultern, die andere Mütter auch noch mit in den Arm nehmen können. Ich würde mich nur auf gar keinen Fall mehr dazu hinreißen lassen, zu sagen, ja, das kannst du so machen, aber dann ist es ja schlecht, ne? Weil die WHO, die empfiehlt ja schon zu stillen wegen der Allergieprophylaxe und auch ja durchaus bis zu 2 Jahren zu stillen. Also wenn man nicht stillt, dann ist es halt doof. Zu diesen Meinungen würde ich mich in keinster Weise mehr herablassen, weil sie Mütter verunsichern und weil sie Mütter nicht stark machen und weil sie Mütter sich schlecht fühlen lassen und weil das, was wir sowieso schon wirklich ganz tatkräftig untereinander getan haben, ist, schlechtes Gewissen zu vermehren, um unser eigenes Gewissen zu beruhigen. Und das gepaart in eventuell auch noch einer angstmachenden und damit Verkaufszahlen steigenden Babyindustrie, die uns wirklich glauben macht, dass in so einem krass entwickelten Land wie Deutschland Babys nur dann groß werden, wenn du den teuersten aller teuren thermoregulierenden Schlafsäcke kaufst und wenn du auch nur diesen einen und einzigartigen Kindersitz kaufst und wenn du deine Fläschchen, die du in diesem absoluten Hochsterilisierungsgerät nur spülen kannst, weil alles andere macht Babys eben kaputt. Und wenn du dann auch noch nur diese ein und wirklich einzig, wirklich gut für Eltern beruhigend funktionierende Überwachungskamera im Kinderzimmer benutzt, dann kannst du dich ruhig in die Kissen legen, denn dann hast du alles Recht erworben, in Deutschland ein Baby großzuziehen. Und das, Leute, wisst ihr jetzt wahrscheinlich selber, weil ich es jetzt so überspitzt dargestellt habe, ist natürlich nahezu lächerlich. Das ist überhaupt schrecklich, dass uns Angst kreiert wird und nicht in den Vordergrund gehoben wird. Wir wissen heute schon so viel auch über Babys und wie sie groß werden sollen. Und doch wissen wir nicht alles. Wir wissen nicht, warum manchmal wirklich Unglücke passieren und wir haben das nicht immer alles in der Hand. Und wir dürfen sehr wohl zu schätzen wissen, dass wir hier weit entwickelt sind und dass wir hier fantastische Möglichkeiten der Versorgung, der Babyerstausstattung, der Babybetreuung und gleichzeitig der Babypflege und der medizinischen Versorgung haben. Aber es ist nicht fair, mit Angst Mütter zu dirigieren und sie durch ein Minenfeld der Falschmacherei zu schicken, in dem sie überhaupt und gar nicht geschützt und geborgen sind. In denen das ganze Umfeld, nebst Industrie, der Nachbarin, irgendjemand, der noch einen guten Kommentar hat, den anderen Müttern in der Spielgruppe oder, in dem wir ihnen alle ja, Selbstvertrautheit und auch alle Neugier, ihr eigenes Konzept zu entdecken, im Prinzip deckeln und ja teilweise sogar auch tatsächlich drastisch zerstören. Und dadurch entsteht Unsicherheit und Angst und dadurch schwindet das, was alle in einer Situation mit kleinen Kindern dringend brauchen. Und das ist Geborgenheit, Urvertrauen, Ruhe, Nähe. Sie brauchen ganz viel Zufriedenheit, ganz viel tiefes Durchatmen können. Und das funktioniert nicht in einer angst- und machtvoll regierten Umgebung, die Müttern grundsätzlich erstmal das Gefühl gibt, dass sie es sowieso nicht richtig machen können, wenn sie nicht Folgendes, dieses und jenes kaufen, dieses und jenes so machen, es so machen wie alle anderen und sich immer an die Richtlinien halten und nicht an ihr eigenes Bauchgefühl. Und auch an der Stelle kann ich immer wieder nur appellieren, den Verstand und die Vernunft, dass wir einige Daten, Fakten, Zahlen, wissenschaftliche Beweise haben, dass einige Babythemen besser so funktionieren, als man sie vielleicht noch in den 70er, 80er Jahren durchgezogen hat. Doch gleichermaßen dürfen wir auch, und das ist sicherlich eine Seite, die absolut und immer noch viel zu krass wenig betont wird, zum einen erfahrungsbasiert handeln, weil wenn wir groß geworden sind, unsere Mütter uns groß bekommen haben, die dann ja auch nicht zu 100% alles falsch gemacht haben können, die wiederum in ganz anderen Verhältnissen von ihren Müttern, unseren Großmüttern wiederum irgendwie ja groß bekommen worden sind und die davor wieder eben auch, schon jetzt landen wir in der Kriegsgeneration, vielleicht unter widrigsten Umständen in Armutsverhältnissen oder in Kriegswirren Kinder bekommen haben und die irgendwie ganz ohne Social Media, ganz ohne Schlafsackindustrie oder Kindersitz- und Sterilisations-Babyüberwachungsgeräteindustrie irgendwie ihre Kinder groß bekommen haben. Und nein, ich will damit in keinster Weise sagen, da können wir zusammen gemeinschaftlich tief durchatmen. Ich möchte nicht damit sagen, dass früher alles besser war und ich weiß, wie hoch die Sterblichkeit von Müttern und Kindern in bestimmten Epochen und Ähren der Zeit gewesen ist. Gleichzeitig komme ich aber auch aus einer Familie, in der allein in einer Familie 4 Kinder per Hausgeburt groß geworden sind, wo überhaupt gar keine medizinische Versorgung im nahbaren Bereich war. Und so glaube ich auch gar nicht, dass wir sagen müssen, früher war alles besser und heute ist alles schlechter oder umgekehrt. Es geht einfach darum, beides zu nutzen. Wir haben diesen wahnsinnigen technischen Fortschritt. Wir haben Luxusmöglichkeiten in der Kinder-Baby-Industrie und Versorgung. Und auf der anderen Seite haben wir auch noch irgendwo rudimentär versprengtes Wissen aus den Generationen vor uns. Nur leben wir ja nicht mehr in diesem Indianerstamm und wir leben auch nicht mehr generationenübergreifend, zumindest häufig nicht. Häufig sind die Familien versprengt und der eine wohnt in hier und der andere wohnt in da und der andere wohnt in Buxtehude und der andere ist in die Alpen gezogen und der nächste in die Schweiz und irgendjemand ist sogar über den großen Ozean geschippert und hat sich da seine Lebensgrundlage aufgebaut. Und so sind wir eigentlich fast verpflichtet und darauf angewiesen, ein neues indianisches Dorf zusammenzustellen. Das sagt man immer so schön. Also eine neue Herde zu gründen, ein Rudel, das uns trägt, unterstützt, das uns unter die Arme klemmt, das uns mitnimmt und das uns wohlgesonnen ist. Und das ist das Wichtigste. An der ganzen Geschichte ist es auch nicht wichtig, dass man blutsverwandt ist oder dass alles in der eigenen Familie perfekt läuft. Aber es ist wichtig, dass wir uns in einer Gemeinschaft, in einem Rudel, in einer Herde befinden, die uns wohlgesonnen ist, die uns nicht ängstigt, die uns nicht mit Vorwürfen und Schuldzuweisungen, ja, habe ich dir doch gleich gesagt, du sollst dein Kind nicht immer in den Stubenwagen legen, jetzt hast du es verwöhnt. Ich habe dir doch gleich gesagt, das Baby muss auch mal schreien lernen. Jetzt tyrannisiert es dich, jetzt hat es dich instrumentalisiert. So, solche Aussprüche sind in meinen Ohren nicht wohlgesonnen. Sie sind nicht tragend. Sie sind nicht hilfreich, um für Wachstum und Aneinandergewöhnung und auch an Vertrauen und Wohligkeit zu appellieren, sondern sie regieren wieder über Angst, was uns ja die Industrie schon erfolgreich vermittelt. Und diesen Indianerverbund, darf ich eigentlich das überhaupt noch so sagen? Ihr wisst vermutlich, was ich damit meine und ich muss mich kurz einmal in meinen Gedanken wegbeamen, ob ich nicht wirklich bei Rudel oder Herde bleiben sollte, bevor der Podcast hier konfisziert wird. Ich hoffe, ihr habt auch wiederum meinen Podcast bisher entnommen, dass ich keine diskriminierenden Absichten hege und daher mich jetzt gerade frage, wenn Kinder sich an Karneval so nicht mehr verkleiden dürfen, vielleicht muss ich das jetzt auch umbenennen. Also, was ich damit vor allen Dingen zum Ausdruck bringen will, und das ist was, was ich sehr, sehr positiv finde, an, sagen wir mal, indigenen Völkern, die ihre Verbundenheit zur Natur noch aufrechterhalten konnten über die Jahre. Und das mag vielleicht auch tatsächlich eben bei indigenen Volksgruppen in Amerika, Nordamerika und Südamerika nur noch in Teilen vorhanden sein, da sich die Industrienationen daher erfolgreich in die Kulturvernichtung eingemischt haben. Ist aber das, was ich zum Ausdruck bringen will, dass das Bekommen von Kindern und das Muttersein ein Thema ist, das so alt ist wie die Menschheitsgeschichte und dass irgendwie es mir schwerfällt, dass große Babybrei-Konzerne oder große Autositz-Konzernbauten, dass die sich meinetwegen gerne in den letzten 100 Jahren so reichhaltig entwickeln konnten, aber dass sie doch nicht ernsthaft Jahrtausende altes Wissen unter Müttern in einer oder zwei Generationen direkt in Klump hauen dürfen. Das ist tatsächlich etwas, was mich sehr anfasst, wo ich denke, nein, dazu will ich jetzt was sagen. Meine Mädels sind jetzt groß genug und ich hatte viele, viele Jahre, in denen ich darüber nachdenken konnte und so empfunden habe und immer unsicher war, ob ich überhaupt so empfinden darf und ob es überhaupt mein Recht ist, Mütter in diese Richtung stark zu machen. Und jetzt bin ich der festen Überzeugung, doch, das kann ich wohl machen. Und ich äußere hier ja auch nur meine Gedanken und ihr dürft sie wiederum anders denken. Doch womit ich glaube, womit dringend irgendwie von allen Seiten, und das bin ja nicht ich alleine, sondern all ihrjenigen Mütter oder noch werdende Mütter oder schon gewordenen Mütter oder nicht Mütter, sondern Mütterunterstützer oder Unterstützerinnen seid, dann könnt ihr alle ja gemeinschaftlich daran arbeiten und daran mithelfen, dass es eine wichtige Schutzzone für ganz besonders junge Mütter bedarf, die diesem System aus, ich nenne es jetzt einfach mal, ist so ein bisschen wie so in so Romantikserien, Macht und Intrigen und gleichzeitig auch sich besser Fühlerei von anderen, die dich im Prinzip dissen und dieses Bombastic Side Eye anwenden, um sich wiederum selber besser zu fühlen, weil sie selber unsicher sind, weil ihnen selber das Rudel und die Umgebung fehlt, die sie tragen, die sie in den Arm nehmen. Ob das körperlich ist oder verbal oder ihnen das Gefühl geben, du machst das gut so, wie du es machst. Und ich bin da, wenn du eine Frage hast. Denn du hast dieses Kind so lange ausgetragen, du weißt am allerbesten, was für dieses Kind gut ist. Und jedes bisschen Bombastic Side-Eye, der schon im Prinzip aus dieser Perspektive absolut criminal ist und gleichzeitig jedes Ja, aber, also alleine der Satz aber anzuwenden in Form von Müttern, ist äußerst brutal. Denn denk nochmal, sie sind dicht nach einer Geburt wahnsinnig hormonüberflutet, überfordert. Sie sollen funktionieren, sie sollen wieder gut aussehen. Ich zum Beispiel, also nur so ein kleiner Schmank aus meiner Kreissaaljugend, war da so gestrickt, dass ich ja wusste, meine Güte, die 24 Kilo, die jetzt irgendwie alle mit diesem tonnenschweren Kind auf die Welt kommen werden, die werde ich ja auch nach der Geburt alle wieder los und dann werde ich wieder so aussehen wie vorher. Das ist ja gar kein Problem. Weil das ist, hängt ja irgendwie alles an diesem Kind dran und nicht an mir. Und so packe ich meine Kreißsaaltasche und als ich und das kleine Kind dann entlassen werden konnten, bin ich ziemlich krass auf die Realitätsbank versetzt worden, weil dieses Kind wog dann doch auch nur 3000 Gramm und irgendwie war dann doch da relativ viel von übrig geblieben. Und die Sachen, mit denen ich so stolz mit dem Maxi-Cosi und dem Baby zusammen mit meinem Mann aus der Klinik spazieren wollte, die blieben in der Kreissaaltasche in der gepackten, denn ich musste in einem Binken Last-Minute-Jogger mehr oder weniger dann wie Cindy aus Marzahn den Kreissaal bzw. das Krankenhaus verlassen, denn ich war noch immer irgendwie so gefühlte 22 Kilo davon entfernt, in irgendeine meiner Klamotten zu passen. Aber ich hatte einfach so dieses Bild. Ich hatte dieses Bild, wenn ich das jetzt so überstanden habe, dann bin ich einfach so wieder so wie vorher. Natürlich bin ich da ein bisschen naiv reingegangen und irgendwie fühlte ich mir das so vorgelebt, weil auf allen Werbeplakaten sehen Mütter nicht so aus, wenn sie aus dem Krankenhaus rausspazieren, als wenn der nächste Passant berechtigterweise fragen könnte, oh, wann kommt's denn? Wann ist es denn soweit? So sehen Mütter auch nicht aus, wenn sie Werbung für Babyflaschen, für Schlafsäcke und ähnliches machen. Also auch da macht uns ja das Umfeld und die Industrie und die ganze Szene irgendetwas vor. Das ist nur ein kleiner Schmank gewesen, wo ich eben glaube, ich bin damit mutmaßlich nicht alleine gewesen, zu glauben, das höchste Ziel einer Mutter nach der Geburt kann erstmal sein, die lästigen, überflüssigen und in der Schwangerschaft draufgeschaufelten Pfunde auch zeitnah wieder loszuwerden. Denn das ist schließlich etwas, was zumindest damals in Münster in der Szene, in der ich gewohnt oder in der ich auch eben Babykontakt mit anderen Babys und Müttern hatte, was durchaus Thema Nummer 1 war in der Rückbildungsgruppe. Wie werde ich die lästigen, überflüssigen Funde wieder los? Und bei über der Hälfte der Gruppe sah man nach 3 Monaten überhaupt nicht, dass sie jemals schwanger gewesen sind. Also ein Wettkampf unter Müttern, die Kilos auf der Waage und sich damit natürlich auch wiederum Criminal, Bombastic, Figur, Bitchy, Side-Eye-Blick zu betrachten und einen Wettkampf draus zu machen und nicht gut miteinander umzugehen. Wobei Mütter, die die Kilos schnell wieder loswerden, weder bessere Mütter noch schlechtere Mütter sind, sondern das ist ihr Konzept und das ist kein Wettbewerb. Aber es ist etwas, was unheimlich unausgesprochen unter Müttern genauso wie unter Angehörigen und anderen durch die Gegend wabert, dass das, was 9 Monate kommt, auch 9 Monate wieder geht und dass Rückbildung sehr viel Zeit und sehr langsam braucht und dass die Naturgesetze nicht vorgesehen haben, dass 4 Wochen nach einer Geburt eine Frau wieder in ihrem Alltag umherspringt und nicht irgendwie durch ihren Beckenboden ein kleines Kind gepresst hat, bei dem möglicherweise was kaputt gegangen ist oder auch nicht, aber bei dem sicherlich in irgendeiner Art und Weise Spuren hinterlassen worden sind. Und sei es erstmal nur in der Welt der Gefühle und Hormone. Und diese Spuren kann wahrscheinlich auch nur jemand nachvollziehen, der selber ein Kind bekommen hat an der Stelle. Aber ich möchte das trotzdem stellvertretend für alle nochmal darstellen. Es ist eine wahnsinnige Reizüberflutung aus hormonellen und damit auch gefühlstechnischen Systemen, die eine junge Mutter ausgesetzt ist, die sie schon sehr schwierig mit sich selber ausmachen kann, aber durch aus der Umgebung kreierte Ängste, Schuldgefühle, die da vielleicht schon vorhanden waren, aber noch verstärkt werden durch das Umfeld, durch die Umwelt und eben auch durch ja, das dichteste Umfeld, wenn man so will, macht es für einige Wesen super, super schwierig, in diese Welt zu starten. Und darum geht es ja. All diese Sicherheit, diese ganzen Systeme gehen ja vorrangig darum, Babys hier in unserem Land und in unserer Kultur und Umgebung einen bestmöglichen Start ins Leben zu geben. Aber dieser bestmöglichste Start ins Leben ist eben nicht daran gehängt, ob du perfekt alles richtig machst und ob du zur richtigen Zeit dein Baby auf den Bauch gedreht hast und ob es, oh je, ganz schön krass nach Konzept gewachsen ist und genau tatatata mit 6 Monaten den ersten richtigen Bewegungsschritt installiert hat. Genauso wie es im Buche steht, ist es nicht herrlich. Ich habe alles mitgeschrieben. Ich mache mich lustig an der Stelle, das habt ihr rausgehört. Nein, auch Babys lassen sich nur bedingt normen. Auch die sind individuell und auch die sind vor allen Dingen einer Sache von Anfang an massiv ausgesetzt. Dem Zerrissenheits- und Spannungsfeld junger Eltern und Mütter, die nicht das Nest, die Geborgenheit, die Kommune, also ihre Rudel, ihre Familie um sich haben, dass sie fängt, trägt, stützt, gut zuredet und mit Ideen und unterstützenden Meinungen zu Hilfe kommt, die nicht wiederum zu Schlägen werden, nämlich Ratschlägen, die nicht die Mütter was um die Ohren hauen. Sowas wie, also ich habe das immer so gemacht, das hat gut funktioniert. Also ich würde es ja so und so machen, weißt du? Ja, wenn du es so nicht machst, also das, was ich gerade schon beleuchtet hatte. Mütter brauchen eine Kommune, die es gut mit ihnen meint, die Individualität respektiert und gleichzeitig nicht damit spart, ihr Wissen aus der Vergangenheit wohlwollend, liebevoll, unterstützend und nicht gewertet an die nächste Generation Mütter zu übergeben. Liebevoll, weil wir wollen, dass es der nächsten Generation gut geht. Nicht, weil wir durch unseren Ratschlag uns selber nochmal bestätigt fühlen und hören sollen, sondern unser Rat, unsere Meinung soll tatsächlich aus tiefster Innenbrust, aus unserer Überzeugung eine Mutter tragen. Aber sie soll nicht die Mutter werten, lenken, beurteilen oder klein halten, damit das Konzept, was ich vielleicht zu meiner Zeit oder die Mutter davor zu ihrer Zeit angewendet hat, immer noch im gleichen guten Licht steht, auch wenn selbst das gute Gefühl bei diesem Konzept längst ausgezogen ist und auch wenn vielleicht diese Mutter sich irgendwie sagen würde, also ehrlich gesagt, ich hätte das Kind doch lieber auch ein bisschen eher aus dem Stubenwagen nehmen sollen. Ich habe es immer so schreien lassen, weil ich wollte es ja auch nicht verwöhnen. Und das würde sich jetzt ehrlich gesagt so richtig anfühlen, dieses Kind nicht mehr wegzulegen und nur noch auf mir liegen zu haben und dicht bei ihm zu sein. Aber diese Zeit ist um, das Kind ist groß, studiert vielleicht mittlerweile schon und ich kriege das ja nicht zurück und gut machen kann ich es auch nicht wieder. Also bleibe ich bei meinem Konzept und sage der nächsten Mutter, also du musst es schon auch mal rausnehmen. Also das ist auch ein ganz großer Konflikt, den ich oft spüre, dass etwas anders zu machen, als die Generation davor es gemacht hat, gleichermaßen bedeuten kann, der Generation vor uns zu sagen, das war nicht so gut, wie du das gemacht hast, ich mache es jetzt besser. Also auch da milde zu sein in beide Richtungen. Auch die junge Generation Mütter, und die gibt es auch, die voller Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl und die Kurse alle schon gemacht und die genau eine klare Linie verfolgen. So und so mache ich das und so ist das für mich völlig klar. Ich mache das so und jeder, der es nicht so macht, ist halt doof. Und damit vielleicht auch der eigenen Verwandtschaft, den Tanten, den eigenen Müttern, Großmüttern auf die Füße zu treten, um ihnen auch zu sagen, ja, ich mache das ja jetzt ganz anders, als ihr das gemacht habt, denn das war ja kacke, so wie ihr das gemacht habt. Heute macht man das so, das ist viel besser, sondern auch da aus der Zeit, das immer im Kontext von Zeit und Umgebung, also Umgebung wäre wie, was für eine Werbung wurde zu dieser Zeit im Fernseher eingespielt? Womit wurde Müttern in den 80er oder 90er Jahren Angst gemacht oder in den 70ern oder in den 60ern? Was hat man halt so gemacht und wogegen konnte sich vielleicht vor, das mag für uns heute wirklich vorwurfsvoll klingen, aber wovor konnte sich vielleicht eine Mutter, ebenfalls eine junge Mutter, ausgesetzt von all ihren hormonellen und emotionalen Einflüssen zusätzlich zu ihrer Umgebung, wovor konnte sie sich überhaupt nicht wehren? Von der Meinung von außen, vom Arzt etwa, der gesagt hat, sie müsste das jetzt so und so machen, vom Mann etwa, der gesagt hat, du musst es so und so machen, vor der nicht vorhandenen Freiheit außerhalb der Gedanken, das war die einzige Freiheit, die eine Frau früher hatte, sich frei zu schwimmen, um dann entgegen aller Meinungen von Obrigkeiten, insbesondere Männern, aber dann auch anderen Müttern, die wiederum auch ja brillieren wollten in ihrem Fach und anderen Müttern auch nicht nur gute Ratschläge gegeben haben. Wie hätte sich da damals in der Generation unserer Großmütter oder Urgroßmütter je eine Frau gegen wehren können? Denn ich meine, bis 1977, Entschuldigung, oder so um die Zeit herum, musste eine Frau per Gesetz ihren Mann fragen, ob sie überhaupt arbeiten gehen darf. Wir dürfen also nicht zu hart ins Gericht gehen mit den Gedanken, was vielleicht in den Generationen vor uns nicht optimal gelaufen ist und wo Mütter durchaus seit einiger gewisser, ja sagen wir auch mal, Jahrhunderte prägender Entwicklungen, sowohl im Militär als auch auf der kontinentalen Bewegung, wir da durchaus gar keine Chancen gehabt hätten, wenn wir zu dieser Zeit geboren wären als Frauen, es sehr viel anders zu machen, als das System es uns auferzwungen und vorgesehen hat. Und dann kamen die Dr. Oetker Kochschürzen-Generation, die so darauf getrimmt wurde, den bestmöglichsten sturzfesten Pudding zu kreieren, die wiederum dann anderen Müttern ja schließlich auch zu Neid erblassen sollte, denn guckt euch alte Werbevideos an, versetzt euch mal in die Lagen von Frauen zu dieser Zeit, wenn die auch Kinder bekommen haben und das hatten sie ohne Verhütung, ohne die Chance, sich dem Mann vielleicht zu entziehen, also haben sie Kinder geboren und Fehlgeburten erlitten, ohne dass sie ein System hatten, denn diese Geschichte mit der Herde und mit dem Rudel und der Gemeinschaft, wo Wissen zugunsten der Lebendigkeit und des Lebens weitertransportiert wird, gab es auf diesem Kontinent um 1900 irgendwas schon lange nicht mehr. Intuition und das, was wir bei den indigenen Völkern vielleicht auch als Rudel- und Schwarmwissen untereinander haben, ist zu dieser Zeit längst abgeschafft und beseitigt, denn auch die Frau muss in diesem System funktionieren, gehorchen und ihren Teil dazu beitragen, dass unbescholtene, starke, tolle deutsche Bürger geboren werden. Und diese Generation setzt sich auch nach dem Zweiten Weltkrieg fort und das ist unheimlich spannend. Ich kann euch echt nur dazu ermutigen, mal diese Werbevideos, Slogan oder auch euch alte Keks-Tee-Waschmitteldosen, Puddingpulverdosen und Co. aus der Vergangenheit mal genau anzugucken und euch da vorzustellen, wäret ihr zu dieser Zeit eine Mutter gewesen, die in gleichermaßen hormonellem und emotionalem Kampf mit sich gewesen wäre nach einer Entbindung, vielleicht schon zwei Kinder verloren hat, vielleicht mit dem dritten gerade schon schwanger, vielleicht nie Zeit hatte, sich zwischen diesen Geburten zu erholen und jetzt in der Oberflächlichkeit mit der weiß gestärkten Schürze, den sturzfesten Pudding, mit dem besten Filterkaffee, die sie ihrem Mann kochen kann, wenn er abends von getaner schwerer Arbeit nach Hause kommt. Und diese Zeiten sind noch so dicht an uns dran, dass ich diese gestärkten Schürzen noch nahezu riechen kann, nebst der weißen Wäsche draußen auf der Wäscheleine und dem sturzfesten Pudding mit dem optimal duftenden Filterkaffee, dass das war, was diese Frau ihrem Mann präsentieren konnte. Und in diesem Kontext, wo da schon irgendwie auf eine gewisse Art und Weise Frauen untereinander auch ihre Zugehörigkeit oder auch ihren Zusammenhalt und das intuitiv veranlagte Wissen gepaart mit dem Schwarmwissen und der Hingabe zu wollen, dass es auch anderen Müttern gut geht, zu wollen, dass die Gemeinschaft stark ist, zu wollen, dass keine von uns leidet, ist auf diesem Weg schon krass zerstört worden. Wann immer das hier auf diesem Kontinent oder in diesem westlichen Land je anders gewesen ist, soweit kann ich gar nicht zurückdenken. Und ich bin ja auch keine historische Forscherin, ich habe nur Gedanken zu diesem Thema und die teile ich jetzt mit euch. Aber all diese Gedanken enden immer wieder an dem gleichen Punkt, dass es gar nichts nutzt, es mit gleichen Waffen heimzuzahlen und es uns überhaupt nicht weiterbringt, untereinander als Mütter uns gegenseitig mit Missachtung, Argwohn, Neid und Missgunst zu beobachten. Und das spielt gar keine Rolle, ob das wirklich für viele kriegsentscheidende Themen wie das Stillen, das Schlafen, das Tragen, das möglicherweise Verwöhnen oder auch nicht Verwöhnen, die Beikosteinführung und Co. Am Ende des Tages werden Kinder groß, überall auf der Welt. Und wie viel mehr wir positiv für starke, ausgeglichene, für mutige, selbstvertrauensvolle Kinder tun können, ist nicht über Stillen und nicht über die Gläschen-Einführung zu diskutieren, sondern hinzuschauen und hinzufühlen, was kann ich tun? Was kann ich dazu beitragen, dass es dieser kleinen Einheit Familie gut geht? Wo fehlt es der Mutter? Wo fehlt es ihr an Selbstvertrauen? Wo hat sie ihre Intuition verloren? Warum ist sie unsicher? Warum weiß sie nicht, was das Beste für ihr Baby ist? Denn die einzige Person auf dieser Welt, die wissen kann, was für ihr Baby das Beste ist, ist die Mutter. Doch dafür braucht sie eben nicht Argwohn und List und sie braucht nicht Angstmacherei und sie braucht auch nicht Neid und sie braucht auch nicht den 153. super tollen Tipp, was bei irgendeinem anderen Kind und irgendeiner Mutter gut funktioniert hat, sondern sie braucht vor allen Dingen Empathie, zuhören, mitfühlen, ein Angebot an Vorschlägen zu machen, das auch als Angebot verstanden wird und nicht als Schlag, Ratschlag, sondern als Angebot genutzt werden kann. Und wenn diese Mutter dieses Angebot nicht annimmt, nicht verurteilt wird und nicht schon direkt im Ablehnen des Angebots Angst hat vor dem Satz, der in ein paar Wochen kommen wird, habe ich dir doch gleich gesagt. Hättest du das mal so gemacht, wie ich das gesagt habe? Jetzt kannst du das nicht mehr ändern. Und einer dieser kapitalen Ängste, vor dem ich auch immer wieder wie vor einer Wand gestanden habe, war der: Wenn du dich jetzt falsch entscheidest, ist alles in die Weichen geleitet und du wirst es nie wieder rückgängig machen können. Denn so klein wie heute werden sie ja nie wieder sein. Und alles, was ich jetzt nicht richtig gemacht habe, baden vielleicht meine Kinder ihr ganzes Leben lang aus. Vielleicht, und Gott sei Dank, sind nicht alle Mütter totale Feinstfühler und Gedankengrübler und Bedenkenschieber und viel durch den Kopf Geistereier wie ich. Und das ist gut so, Gott sei Dank. Denn man kann sich wirklich mürbe machen mit diesem Thema. Und gleichzeitig ist es eben im Raum und in der Welt. Und ich spüre das auch jetzt bei jungen Müttern immer wieder. Und ich habe mir irgendwie vorgenommen oder mir die Idee oder die Gedanken gemacht, wie kann ich dazu beitragen? Ich kann auch nicht oder ich kann ja nicht auf allen Hochzeiten tanzen und ich kann nicht parallel dazu nicht nochmal klonen und gleichzeitig jetzt auch noch Mütter beraten. Und da gibt es ganz viele tolle andere Menschen, die sich unheimlich viele Gedanken in diese Richtung gemacht haben. Doch manchmal fällt es schwer, die richtigen Schritte zu gehen oder die richtige Anlaufstelle zu finden. Und so kann ich jetzt für heute erstmal vor allen Dingen mit dem Vorschlag und auch ein bisschen mit dem Appell enden: Versucht doch erstmal in der Umgebung von jungen Müttern, aber auch älteren Müttern. Ja, auch Teenager-Mütter haben Gefühle und fragen sich alle Nase lang in der Pubertät: Was mache ich falsch? Betreue ich meine Kinder gut? Gehe ich richtig mit ihnen um? Wie hätten andere das gemacht? Die anderen machen das so, bei denen läuft es vielleicht viel besser als bei mir. Also ja, das wird uns wahrscheinlich als Mütter ein Leben lang nicht verlassen. Und der Appell, den ich hier da lassen kann, also egal jetzt, ob junge oder alte Mutter, Mutterschaft. Seid nicht nur nachsichtig, das wird dem Ganzen noch gar nicht gerecht, sondern seid vor allen Dingen empathisch und stoppt in euren Köpfen jede Form der Wertung. Denn jeder und jede Mutter, egal in welchem Kontext und welchem Umfeld, und davon bin ich absolut und hundertprozentig überzeugt, tut in diesem Moment ihr Bestmöglichstes. Das mögen wir anders sehen und wir könnten uns hinreißen lassen, das zu verurteilen, weil es aus unserer Perspektive nicht das Beste für dieses Kind ist. Gleichzeitig ist erst das Stehenbleiben, Durchatmen und Denken, diese Mutter tut in diesem Moment ihr Bestmöglichstes. Ob sie das am nächsten Tag auch noch so sehen würde und sich vielleicht weiterentwickelt und ob sie neue Möglichkeiten sieht, das Feld größer zu sehen und sich für andere Aspekte in ihrer Mutterschaft noch stark machen zu können, um am nächsten Tag noch lebensbejahendere, noch freundlichere, noch kinderfreundlichere, noch mütterfreundlichere Entscheidungen zu treffen, steht in diesem Moment in der Gegenwart überhaupt nicht zur Diskussion. Und wir werden ihr jede Möglichkeit rauben, wenn wir das bewerten. Wir können Hilfe anbieten, wenn sie angeboten werden darf oder soll. Aber es bringt nichts, pauschal und über den Kamm scherend und verurteilend zu denken und zu bewerten. Denn das öffnet niemandem eine Tür, denn wir lassen jedenfalls dann nur unsere Meinung da. Aber die Hängematte, das Netz, die Geborgenheit, die Wiege für diese Mutter und ihr Kind und ihre Umgebung ist damit nicht gestrickt, gehäkelt, genäht oder irgendwie auch nur an den Baum gebunden. Es gibt sie nach wie vor dann nicht für diese Mutter. Nur eine Bewertung, was ich nicht so oder was ich wohl so machen würde, ist noch lange keine Umgebung und kein Nährboden, in dem, es ist sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes, kein Mutterboden, aus dem Glück, Zufriedenheit, Geborgenheit, Selbstvertrauen und kreatives Leben entstehen kann. Also Achtung mit Wertungen und Achtung mit Meinungen, Hilfsangebote, empathisches Mitfühlen, Nachfragen, sich ehrlich zu interessieren und dabei sich nicht hinter die Fassade blicken zu lassen, was man vielleicht wie besser gemacht hätte. Aber das ist aus der Perspektive eines Menschen, der diese Situation vielleicht schon ein, zwei oder bei manchen Müttern ja auch 3-4 Mal durchlebt hat, ja auch ein viel, viel leichteres. Also mehr in die Ruhe zu kommen und erstmal stehen zu bleiben, sich das anzuhören und dann sich zu erinnern, was hätte ich gemacht, aber was habe ich gemacht, als ich eine junge Mutter war und wie habe ich mich gefühlt, denn das ist viel, viel wertvoller als der letztendliche Tipp, den ich dahinter so als, naja, sagen wir mal jetzt nicht Hebamme und nicht Säuglingsbeauftragte sagen kann, sondern einfach nur aus dem Umfeld heraus. Seid empathisch und hütet euch, und das kann ich echt nur immer und immer wieder versuchen zu transportieren, hütet euch vor Bewertungen und vor Verurteilungen, denn wir laufen alle nur in unseren Schuhen und in unserer Spur. Wir haben, vielleicht glauben wir noch zu wissen, was die Nachbarin für eine grobe Geschichte hat und warum sie jetzt ihr Kind irgendwie ständig vor der Brust trägt oder warum sie ihr Kind immer ganz weit weggibt und das Kind ständig bei Oma und Opa ist und die Nachbarin ständig nach Mallorca fliegt, um auch mal Me-Time zu haben. Darüber darf jeder in seinem Hinterstübchen denken und befinden, wie er möchte, aber hütet euch davor, ungefiltert eure Meinung und eure Verurteilungen und Bewertungen dazu abzugeben. Denn selbst wenn ihr glaubt, das nachbarschaftliche System so gut zu kennen, dass ihr denkt, die könnte sich's halt leisten und tja, die will halt nichts mit ihrem Kind zu tun haben und Co., so glaubt mir, ihr habt gar keine Ahnung darüber, was vielleicht in der Familie, in der Generation davor schon alles passiert ist, dass Verbindung, Vertrautheit, Geborgenheit, Urvertrauen und andere mütterschaftliche Systeme hat zerreißen, durchbrechen, zerstört, traumatisiert oder ja eben entwurzelt hat. Und wir wissen aus der Gesamtgeschichte des Menschen, dass sich ein Trauma, dass unsere Vorvorvorfahren, darüber habe ich ja auch schon mal philosophiert, dass es sich nicht einfach löschen lässt und dass auch wir jetzt Lebenden manchmal noch Dinge mit uns rumtragen und diesen Rucksack eben kleiner machen sollen, wir die Verantwortung dafür bekommen haben, noch nicht Verarbeitetes aus Kriegsgenerationen oder anders traumatisierten Generationen von Müttern vor unserer Zeit oder überhaupt Verwandten mit uns zu tragen und bestmöglichst leichter zu machen und loszuwerden. Nur glaubt mir eins, dieses Päckchen, was wir mit auf die Welt bekommen haben, diesen Rucksack, den wir idealerweise bei uns tragen und ihn Stück für Stück erleichtern, dessen Ballast wir nie in der Lage sind, vollständig abzuwerfen, der natürlich durch Lebensumstände auch weiter mit Wackersteinen befüllt werden kann. Diesen Rucksack haben wir uns oft nicht ausgesucht. Und so steht es uns auch nicht zu, den für andere zu bewerten und zu sagen, die hat es aber schwer oder die hat es aber eigentlich leicht und trotzdem benimmt die sich so. Die hat doch genug Geld oder warum macht sie denn immer so? Warum riecht sie das? Ich weiß gar nicht, was die hat, dass die immer so depressiv ist, weil die hat doch alles. Die hat doch 2 Autos und überhaupt und ein Haustier und die muss ja auch gar nicht arbeiten und überhaupt. Also all diese Dinge spiegeln gar nichts wider. Und je mehr wir darüber urteilen, desto mehr zerreißen wir die Möglichkeit für diese Mitmenschen, Mitmütter, ihren Rucksack Stückchen für Stückchen leichter zu machen, um es der nächsten Generation noch ein bisschen kleiner mit auf den Weg zu geben. Je mehr wir aber durch Wertungen, Aussagen hinter dem Rücken flüstern, nicht positiv beisteuern und nicht wirklich aus tiefstem Herzen helfen wollen, um empathisch für mehr Tragesystem, um diese auch in der menschlichen Welt trage erschöpften Mütter mitzutragen in diesem riesigen großen Netz, das wir flechten könnten, wenn wir uns nur dazu bereit erklären würden und von diesem Wertungsross herabklettern könnten, dann wäre das wahrscheinlich einer der größten Startmöglichkeiten, Müttern zu helfen, mehr Intuition, mehr Geborgenheit und dadurch mehr Sicherheitssystem zu schaffen, damit sie ihren Kindern wiederum einen vielleicht etwas kleineren Rucksack mit in diese Welt geben können. Und diese Kinder dann mit mehr Geborgenheit, mehr Urvertrauen, mehr Selbstvertrauen, mehr Empathie, mehr Rundumblick, wiederum eine gute Bereicherung für uns alle, für das System und auch für diese Erde am Ende des Tages sein können. Ja, und an dieser Stelle muss ich jetzt einfach aufhören, weil die Zeit vorangeschritten ist und weil in meinem Kopf, während ich sprach, so viele Beispiele und so viele Ideen dazu weiter in den Raum können, über die ich noch gerne was sagen und philosophieren wollte. Natürlich alles mit dem Hintergedanken, dass ich mir sehr wohl bewusst bin. Ich sehe nicht an jeder Stelle alles komplett klar und richtig und alles, was ich hier gesagt habe, gibt wirklich zu 100% nur meine eigene derzeitige Momentaufnahmenmeinung wieder. Morgen werde ich wieder einen Tag schlauer sein und gestern war ich vielleicht noch nicht so weit, das hier zu sagen. Und so kann auch ich ja nur hier mit Sahnehäubchen mein derzeitig bestmöglichstes beitragen und in diesem Fall ein eins von einigen Herzensthemen, von denen ich glaube, wenn wir da freundlich mit umgehen mit diesem Thema, ist das eine sehr, sehr große Bereicherung für vielleicht die ganze Welt, aber zumindest für unser direktes, konkretes Umfeld. Also ein bisschen wie ein Netz zu weben und zu spinnen, um andere aufzufangen, über die wir vielleicht noch vor ein paar Wochen gerne gelästert und gerne unsere Meinung dagelassen haben und ihnen die Hand zu reichen. Und Handreichen kann auch sein, einfach mit dem Werten aufzuhören und dann den Mund aufzumachen, wenn Hilfe wirklich erbeten und gefragt ist. Und ansonsten, wie man das in Deutschland so schön sagt, am besten erstmal vor der eigenen Haustür zu kehren. Und das ist genau das, was ich jetzt hier tun werde an dieser Stelle. Ich schnapp jetzt meinen Besen, fege jetzt innerhalb meiner eigenen Haustür, nämlich in der Küche, und bereite mich jetzt aufs Kochen vor. Heute ohne sturzfesten Pudding. Macht's gut, eure Irina mit Sahnehäubchen. Natürlich freue ich mich total, wenn ihr an dieser Stelle bereit seid, mir eure Meinung mitzuteilen oder mir auch einfach zurückzumelden, ob euch diese Art von Format auch in eurem Leben bereichert, weiterbringt, euch Lebensqualität im Moment des Autofahrens, des Ausmissens oder des Spazierengehens schenkt, ob ihr euch mehr von diesen Gedankengängen führt. Sie sind keine Wissensthemen und es sind lediglich, wie ich schon sagte, meine Beobachtungen. Doch natürlich ist es unheimlich hilfreich, hier und da ein kleines Meinungsbild von euch zu bekommen, denn am Ende des Tages quatsche ich hier ja irgendwie immer vor meinen Küchenschrank mit dem geifernden Blick auf meine Kaffeemaschine und dementsprechend bin ich, wisst ihr ja, deutlich motiviert, wenn ihr mit Themenvorschlägen um die Ecke kommt oder mich auch einfach ab und zu wissen lasst, das ist das, wo ihr mitgehen könnt, beziehungsweise was euch zum Weiterdenken anregt und nicht meine Meinung aufzwingt, denn das ist mir wichtig. Sahnehäubchen ist völlig frei von allen, aus allen Sphären. Hier wird immer nur gerade das thematisiert, was dran ist, aktuell ist, was mich beschäftigt oder was immer schon mal gesagt sein sollte und immer vor allen Dingen aus der Motivation heraus, weil ich es kann und weil ich es will. Und weil ich es manchmal wichtig finde, dass Themen auch in anderen Köpfen ein kleines Türchen finden, an das sie anklopfen können und auf diese Art und Weise irgendwie völlig profitlos und nicht profitorientiert die Welt ein bisschen verbessern können. Und darüber freue ich mich natürlich sehr, wenn das der Fall ist. Gleichzeitig möchte ich euch natürlich auch nochmal hier in diesem Format mitgeben, dass ich Sahnehäubchen genauso durchziehe wie immer zuvor, sporadisch, unkompliziert, einfach aus dem Nichts in das Mikro gehauen und gleichermaßen mir ein kleines zweites Standbein aufbaue oder das schon längst gemacht habe und ihr über www.irina-keller.de auch Zugang zu weiteren demnächst akustischen Themen finden könnt, die in Teilen dann aber in das Bezahlformat eingefügt worden sind. Ich möchte Sahnehäubchen in keinster Weise damit verbinden. Gleichzeitig weiß ich, von ein paar Kollegen kam die Idee auf, anatomische Themen und Hörreisen zu gestalten, um Autofahrten und Ähnliches mit Anatomie und osteopathischen Themen zu versüßen, die dann allerdings, wenn sie für Kollegen gestrickt sind, ein bisschen mehr Aufwand bedürfen und diese Arbeitszeit als Selbstständige natürlich irgendwie auch ja, wirksam werden muss und sich am Ende meiner Zeit des Arbeitens später auch irgendwie in der Rente wieder sehen müssen. So ein Thema, was ein anderes, ganz, ganz anderes Thema hier an der Stelle für Frauen. Gleichzeitig aber auch keins, was man komplett unter den Tisch kehren kann. Also möchte ich da auch transparent mit euch sein. Definitiv ist das wichtig, dass wir im therapeutischen Bereich nicht alles non-profit-orientiert gestalten und wie gesagt, von Sahnehäubchen unangetastet, aber sollten euch diese Themen interessieren, guckt auf meiner Homepage, seht ihr auch in den Shownotes verlinkt und dann findet ihr über die Tentory-Seite Zugang zu kleinen Snackinaren, Online-Abenden zu bestimmten Osteopathie- und Gesundheitsthemen dauerhaft und gleichzeitig auch die Möglichkeit, euch akustische Hörreisen to go runterzuladen und die werden dann demnächst immer bestimmte anatomische Themen verfolgen. So viel dazu in der Eigenwerbung. Der Besen wartet, das Kochfeld auch. Ich gebe jetzt mal Gas und gehe meiner nächsten Hauptberufung nach, nämlich dem Mutti-Sein und Haushalt- und Küchenfraktion und das, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, äußerst gerne und absolut freiwillig. Doch das ist das Thema, bei dem ich beim nächsten Mütterthema drüber sprechen werde. Also, haut rein, macht's gut, freue mich auf euch.